Die Welt liegt im Argen, wie man sieht und hört, aber wir gehören aber nicht mehr direkt zu der Welt. Wir sind zwar noch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das müssen wir uns dann immer wieder vor Augen malen und wissen, wer wir sind in Christus Jesus und dass wir Autorität in unserem Leben haben. Und nicht die Medien und nicht die Regierung und nicht sonst irgendjemand, außer der Herr Jesus und seine Herrschaft. Und ansonsten hast du die Macht, die er dir übertragen hat, um zu regieren, um zu bitten oder um auch Befehle in die geistliche Welt zu sprechen. Natürlich im Glauben und nicht in dem Glauben, jetzt habe ich gesprochen, oh, ist noch nichts geworden, war es nichts. Sondern im Glauben, der festhält, das geschieht, was du sagst. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir haben vor 2 Wochen gesagt, dass uns unser himmlischer Papa liebt, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da hat sich noch nichts geändert dran. Der liebt uns immer noch und er wird auch nicht aufhören und der hat schon vor 2000 Jahren geliebt. Unser himmlischer Papa hat nie aufgehört, uns zu lieben und schon vor 2000 Jahren wurde geschrieben in Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Basis des ganzen Evangeliums, dass Gott selbst die Welt, das heißt, er meint er die Menschen, die er geschaffen hat, in erster Linie geliebt, so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Aus dem Grund, damit wir an ihn glauben können und damit wir nicht verloren gehen, das heißt, die Ewigkeit in der Verdammnis der Hölle verbringen müssen, sondern dass wir die Ewigkeit in der himmlischen Herrlichkeit verbringen dürfen. Also, unser himmlischer Papa hat seinen einzigen Sohn für uns geopfert, damit wir nicht verloren gehen, sondern dass wir das ewige Leben haben. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen malen, wenn Schwierigkeiten in diesem irdischen Leben auftauchen, welchem Verhältnis das zueinander steht. Ich habe einmal jemanden, einen Prediger gehört, der hat gesagt, er macht sich immer so den Gedanken, wenn heute ein Problem ist, hat das Problem morgen noch Gewicht oder nächste Woche? Oder ist das Problem für nächstes Jahr überhaupt noch relevant oder ist es für die Ewigkeit relevant? Es ist ungefähr so, du gehst von einem Problem Schritt für Schritt zurück und siehst es von weiter an und dann sieht es meistens gar nicht so schlimm aus, wie es momentan sich vor Augen malt und man meint, oh je, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Also wenn du dann ganz weit weggehst und das aus der Sicht der Ewigkeit ansiehst, wo wir im Himmel der Herrlichkeit mit Jesus sind oder auch wieder auf der Erde natürlich in der vollkommenen, wiederhergestellten, verherrlichten Erde, dann hat das alles keinen großen Hintergrund mehr, möchte ich mal sagen. Also, der Herr liebt uns und er hat noch nie aufgehört. Er tut es heute und morgen und zu jeder Zeit. Wenn dir der Umstand sagt, weil der Problem schreit, er liebt dich vielleicht doch nicht so, sonst wäre der Umstand nicht so, dann sagst du, stopp, das ist eine Lüge. Er liebt mich und er hat nie aufgehört. Er ist Liebe, er kann gar nicht anders. Das ist A und O. So, jetzt habe ich da einen Vers aus Jesaja 53. Jesaja 53 ist sowieso die absolute Top-Bibelstelle, wo es um unsere Erlösung geht. Was da am Kreuz passiert ist, hat der Prophet ja schon vorausgesehen und hat niedergeschrieben. Und da ist jetzt ein Teil des Verses 11 eine ganz wichtige Sache. Das, glaube ich, ist die Basis allem Evangeliums. Ich lese mal den ganzen Vers. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Also Jesus hat sich gemüht bis ans Kreuz, bis zum Tod am Kreuz und er wird durch dieses Opfer auch Frucht sehen und du und ich, alle die, die gläubig geworden sind, von neuem geboren sind, eine Frucht von dem, was er getan hat. Und das ist, ihr sagt, er wird sich sättigen dran. Er freut sich an dem, dass du und ich, dass wir geglaubt haben, dass wir wiedergeboren wurden, dass wir jetzt zu ihm gehören, dass wir uns von ihm erlösen und retten haben lassen. Und durch die Erkenntnis von Jesus, ja, hat er uns zur Gerechtigkeit verholfen. Und jetzt kommt der Vers, wo ich hin will, oder der Teil des Verses. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das ist eine super Stelle. Jesus hat deine Sünden sich selbst aufgeladen. Selber etwas aufgeladen. Nicht du bist der Schuldige, obwohl du vielleicht gesündigt hast oder weil du von Adam her ein Sünder bist und warst. Warst, muss ich sagen. Jesus hat sich das aufgeladen. Und das musst du unbedingt wissen. Wenn du da noch ein schlechtes Gefühl verspürst in deinem Bauchgegend, wenn du das liest und meinst, na, ob es dann so ist, dann entscheide dich immer wieder, Jesus hat meine Sünden getragen. Jesus hat alle getragen. Meine vergangenen, die gegenwärtigen und auch die zukünftigen. Warum jetzt auch die zukünftigen? Weil das, was er getan hat, schon 2000 Jahre her ist und alle deine Sünden damals zukünftig waren, weil du hast ja noch nicht einmal gelebt. Und das ist eine gute Botschaft. Darum heißt das Evangelium eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Deine und meine Sünden hat er sich selbst aufgeladen. Er hat sie auf seinen Rücken getragen. Das schwere Holzkreuz hat er raufgeschleppt auf diesen Berg, wo er ein paar Mal dort zusammengebrochen ist und wo man ihm dann noch helfen musste. Da hat er deine Sünden getragen an seinem Leib, seine ganzen Verletzungen, seine Verwundungen und alles drum und dran. Und dann natürlich nicht nur die Sünden, sondern auch deine Schwachheiten, deine Krankheiten, deine Gebrechen. Er hat sie getragen. Und religiöse Leute und religiöse Geister wollen dir einreden, da könnte aber noch irgendwas sein, wo du gesündigt hast und warum deshalb geht es dir jetzt so schlecht und deshalb bist du krank und bla bla bla. Das sind dicke, fette Lügen. Das ist das, wo der Teufel benutzt, das religiöse Zeug, um diese Wahrheit, dass alle deine Sünden er sich aufgeladen hat, zu umgehen und dir wieder ein schlechtes Gewissen machen und dir wieder ein Fragezeichen in den Kopf setzen, ob nicht vielleicht irgendwo doch. Und genau dieses Fragezeichen, das vielleicht irgendwo doch, das ist die Tür, wo es dann wieder, wo der Feind wieder reinschlüpfen kann und dir wieder Schwierigkeiten machen kann. Fakt ist, er hat unsere Sünden, deine Sünden, hat er sich selbst aufgeladen. Und da gibt es kein Zurück. Das ist schon Fakt, das ist schon passiert. Und ich sage das immer wieder, nicht, dass ihr euch denkt, ja, der weiß nichts Neues. Ich sage das so lange, wie ich merke, es ist ein Groschen gefallen. Der Groschen nicht im Verstand, sondern der Groschen muss im Herzen gefallen sein. Dass kein schlechtes Gewissen mehr sich breit macht, dass kein Warum und Wieso und Weshalb sich mehr breit macht, weil das alles erledigt ist. Da brauchen wir kein Warum und Wieso und Weshalb, sondern wir haben den Fakt, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Der neue Bund, der bessere Bund ist dadurch in Kraft gesetzt worden. Das ist das A und O, deshalb gibt's Gott ist gut e.V., deshalb predigen wir. Das ist die Lehre schlechthin, das ist das Evangelium. Und selbst wenn du merkst, es gibt in dem Neuen Testament Schriftstellen, die vielleicht da wieder noch ein bisschen auf schlechte Gewissen drücken, man muss ein bisschen Einsicht haben in die ganzen Zusammenhänge. Selbst die Apostel am Anfang oder auch der Paulus schreibt, unsere Erkenntnisse Stückwerk, die wussten nicht alles von Anfang an perfekt. Wenn du das Beispiel nimmst, wie der Petrus erst lernen musste, dass jetzt auch den Heiden das Evangelium verkündet werden soll und dass die auch erlöst werden sollen und dass die auch den Heiligen Geist empfangen sollen, da musste Gott ihm eine dicke, dreimalige Vision geben. Aber ihr kennt ja die Geschichte, oder? Von den unreinen Tieren, die er essen hätte sollen. Und wie er gesagt hat, niemals. Ne? Dann hat er erst erkannt, was dieses Bild sagen will, dass jetzt auch den anderen, den Hunden, wie sie eigentlich genannt wurden, das gute Evangelium verkünden werden soll. Und dann kam doch dann ein Bote vom Cornelius und der soll da hingehen. Und dieser Cornelius war ein Römer, ein Nichtjude und auch der dürfte dann das Evangelium hören und dürfte glauben und dürfte errettet werden. Nicht nur die Juden, die meinten ja, sie sind absolut das Volk und alle anderen sind nichts. Gut, das war jetzt mal zum Vorspann. Und ich habe ja gerade gesagt, es ist ein neuer Bund in Kraft gesetzt worden, ein Gnadenbund, ein besserer Bund, weil der alte Bund war halt einfach nicht perfekt. Und der neue Bund ist ein Beziehungsbund. Es geht nicht um Gehorsam von irgendwelchen Geboten und Zeug, sondern Gott möchte mit dir in Beziehung treten. Und Jesus möchte mit dir in Beziehung treten und der Heilige Geist möchte mit dir in Beziehung treten. Und denk nicht, oh, jetzt habe ich bloß den einen, weil die drei sind sich eins. Und der Heilige Geist ist nicht eifersüchtig auf Jesus, wenn du dich mit Jesus in Verbindung setzt und so weiter. Also der dreieinige Gott möchte mit dir Beziehung haben. Religion ist eine tote Sache. Kannst du viele Dinge ausüben, mitmachen, tut dir nicht gut, blockiert dich letztendlich. Aber es ist einfach tot. Aber Gott lebt. und Gott ist lebendig und Jesus lebt, weil er auferstanden ist und der Heilige Geist ist in dich, in deinen Geist ausgegossen. Der ist immer da, wo du bist, ist er auch dabei. Das ist Beziehung. Und diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit ihm sollst du pflegen. Die sollst du halten. Ja? Das ist das, was Gott vorhat und das ist das, was dich unterm Strich segnen wird. Es segnet Gott, weil er sich freut an seinen Kindern, aber es wird dich segnen, weil er für dich alles tut, was du ihn erbittest. Wenn alles andere immer wichtiger ist und der Herr immer der Letzte ist in der Reihe, was wichtig ist oder weniger wichtig ist, dann kann es natürlich auch passieren, dass der Herr mal eifersüchtig ist und mal ein bisschen anklopft an deiner Tür. Hey, ich bin auch noch da, vergiss mich nicht. Und es kann auch sein, dass irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, nicht weil Gott sie dir schickt, sondern weil seine Gegenwart nicht so entsprechend da ist, dass er dich schützen könnte vor den Schwierigkeiten. Also sollst du eben diesen Gemeinschaftsbund halten, damit ja, dass einfach seine Salbung, seine Kraft, seine Güte immer gegenwärtig ist und dir hilft. Das ist der neue Bund. Und im alten Bund war das einfach nicht so. Da war immer Gebote halten, das tun, dieses tun, jenes tun. Wenn es ganz gut warst, hat es was genutzt. Meistens nichts. Also das haben wir abgelegt. Und auch das religiöse, katholische oder evangelische Muster, das dann da auf dem aufbaut, das gehört nicht mehr zu uns. Da distanzieren wir uns direkt davon, weil wir uns nicht von dem Zeug wieder einfangen lassen wollen. Gut, unser himmlischer Papa liebt es, wenn du zu ihm kommst. Also er ist nicht, jetzt kommt er schon wieder mit einem Problem, jetzt ist schon wieder irgendwas, jetzt muss ich schon wieder was tun, so ist er nicht. Er freut sich, wenn du kommst. Und wenn du mit einem Problem kommst, freut er sich, weil er dir helfen kann. Und wenn du mit einem Dank kommst, freut er sich mindestens gerade so oder mit Lobpreis, weil er das gerne hat. Und es ist gut, wenn du Gemeinschaft pflegst mit ihm, das ist gut für beide Seiten. Und durch Jesus können wir das. Es heißt im Epheser 3,12, in ihm, also in Jesus, haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wenn wir zuversichtlich, freimütig, können wir zu ihm kommen. Und durch den Glauben kommen wir. Also wir schauen ihn nicht mit natürlichen Augen, aber wir schauen ihn durch Glauben. Und der Glaube ist die Tür zum Zugang. Du sagst einfach, Papa, im Namen Jesu, hier komme ich, hier bin ich. Gehst einfach in dein Kämmerlein, wie Jesus sagt, zum Gebet. Oder einfach in einen Ort, wo du ein bisschen ungestört bist. Das ist vielleicht ganz gut, weil Ablenkung ist eigentlich die Hauptwaffe des Feindes. Viel beschäftigen und ablenken, wenn du wirklich einmal Zeit hättest, dann dieses und jenes. Das sind die Dinge, die wir überwinden müssen, wo auch unser Kopf dann immer Schwierigkeiten macht und sagt, erinnere dich, das musst du tun und jenes und der wollte doch auch noch irgendwas. Und dann klingelt das Telefon oder die Haustür oder irgendjemand will was von dir. Das sind so diese Kämpfe, die wir dann haben. Reg dich nicht auf, wenn die kommen, das ist normal. Überwinde sie, indem dass du einfach die Gemeinschaft mit deinem himmlischen Papa pflegst. Und wenn es gerade jetzt nicht gegangen ist oder mal einen Tag nicht geklappt hat, ist ja nicht schlimm. Hast du ja den nächsten Tag. Aber nicht von einem Tag auf den anderen verschieben und dann ist ein Monat vergangen. Jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Gebetszeit mehr gehabt und in die Bibel habe ich auch nicht mehr reingeschaut. Ist nicht so optimal. Das ist keine Verdammnis. Ja, nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach auch nicht optimal. Das ist ungefähr so, wenn du mit dem Auto fährst und vergisst das Tanken, irgendwann stehst du auf der Strecke und du fängst an, dein Auto zu schieben, wenn es geht. Oder du holst ein ADAC oder rufst deine Frau oder deinen Mann an, dass er einen Kanister holt. Aber du bleibst eben auf der Strecke, wenn nicht getankt wird. Und so ist es auch in der geistlichen Welt. Wenn du nicht tankst, wenn du nicht an die Leitung gehst, die Gemeinschaft gehst, dann wird irgendwie das nicht mehr ganz rund laufen. Aber wir dürfen es, wir haben Freimütigkeit und Zugang und Zuversicht durch den Glauben an ihn. Das ist der neue Bund. Und er sagt da im Jakobusbrief 4,8, naht euch Gott und er wird sich zu euch nahen. Also wenn du anfängst, dich ihm zu nahen, wenn du in deinen Gebetsraum gehst und sagst, hallo Papa, im Namen Jesu, hier bin ich, dann naht er sich auch zu dir. Weil er ist ja nicht gerade irgendwo auf Reisen, er ist immer da. Er ist für jeden Menschen zu jeder Zeit für immer erreichbar. Es ist menschlich unvorstellbar, aber es ist so. Also dürfen wir uns ihm ohne Angst nahen, nicht Angst haben, oh, ich habe aber, ja, so perfekt war ich jetzt heute gerade nicht. Schau auf das, was am Kreuz passiert ist. Dass er damals schon deine Sünden sich aufgeladen hat. Er hat sich selber aufgeladen. Das ist eine Haltung, die gefällt Gott. Zwar nicht in der Art, billig hinzudrehen, jetzt kann ich gerade tun und lassen, was ich will, weil ja, jetzt habe ich schon getragen, jetzt, was weiß ich, was du anstellst. Das ist nicht die Art, von der ich rede, sondern wir sind in der Liebe Gottes und wer liebt, der liebt auch seine Menschen, mit denen er zu tun hat, seinen Partner, seine Kinder, seine Eltern, seine Arbeitskollegen, seinen, ja, den Nächsten unterm Strich. Mit dem, was du gerade zu tun hast, das ist dein Nächster und den liebst du einfach nicht, weil du ihn lieben musst, wie es im alten Bund wäre, sondern weil du ein liebender Mensch geworden bist, weil die Liebe Gottes in dich ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und wenn diese Liebe dein Herz erfüllt hat, dann fließt diese Liebe auch und dann wirst du die Menschen lieben, ob du magst oder nicht. So wäre es gedacht. Gut, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hebräer 4, 16. Also wieder diese Freimütigkeit, ohne Verdammnis, ohne Schuldgefühl, ohne irgendwelche religiösen Klimmzüge zu veranstalten, ohne irgendwie, jetzt muss ich erst aber 20 Vaterunser runterbeten und so weiter, wie es in den Katholischen oft einmal ist. Nein, also denkt nicht, ich meine alle, ihr seid katholisch oder ihr habt das noch nicht erkannt, ich sage es bloß immer, weil das, was ihr heute hört, das hören dann auch wieder andere, weil ich das immer aufnehme. Und da kann dann der eine oder andere Katholik schon dabei sein und der soll es auch hören, dass das nicht notwendig ist. Also mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade und beim Thron der Gnade gibt es halt einfach Gnade und Barmherzigkeit, die finden wir dort und wir bekommen dort rechtzeitige Hilfe. Wichtig ist bloß, damit wir das auch tun. Wir schicken Gott nicht eine E-Mail, so ein Gebet von Ferne, obwohl so ein Stoßgebet zwischendurch, wenn es pressiert, ist auch okay. Und es ist auch gut und es ist richtig. Aber das baut auf dem auf, dass du deine Beziehung mit ihm gepflegt hast. Dann ist auch so ein zwischen Tür und Angel Notgebet, Stoßgebet ganz in Ordnung und wird auch erhört, weil die Basis einfach passt. Also wir nahen uns und wir empfangen Barmherzigkeit und Gnade und rechtzeitige Hilfe. Wahrscheinlich ist es so, wenn ich sage von rechtzeitiger Hilfe, dann kommt bei dir im Hinterstübel, warum war es dann da und da und da nicht gleich rechtzeitig? Dann entscheide dich, was du glauben willst. Das, was vor Augen ist oder das, was die Schrift sagt. Das ist immer der Glaubenskampf. Sicherlich gibt es Umstände, da wo du denkst, ja, da hätte aber jetzt der Herr schon ein bisschen schneller sein können. Aber es ist nicht unbedingt immer der Herr. Manchmal ist es auch so, dass der Herr dir was gesagt oder gezeigt hätte oder die Bibel dir was sagt, was du in dem Fall hättest tun sollen und hast es halt nicht getan, dann kann der Herr auch nichts dafür. Weil der Herr sagt oft, du steh auf, ergreif Autorität. Du nimm den Namen Jesus, der dir gegeben ist. Du verstelle dich auf das Wort und auf das Blut und auf die Dinge. Und du mach Glaubensbekenntnisse. Also viele Christen stecken in dem drin, ich bitte jetzt den Herrn und er tut alles für mich. Aber das ist nicht ganz die richtige Wahrheit. Es gibt's, aber es ist nicht das Alleinige. Das ist Kleinstbaby-Christentum. Ja, Kleinstbaby-Christentum, das sind die kleinen Babys. Wenn du es im Natürlichen vorstellst, die können halt einfach noch nicht recht viel mehr als ein bisschen essen und ein bisschen schreien und in die Windel machen und strampeln. Deshalb sollen sie erwachsen werden. Und deshalb sollen auch Christen erwachsen werden und erkennen, was sie sind, wer sie sind, was sie haben und das auch lernen anzuwenden. Deshalb gibt es Lehre. Sonst bräuchte man ja keine biblische Lehre. Wenn wir nichts lernen bräuchten, wäre ein Lehrer arbeitslos. Und ich mache Lehre, weil das auch meine Berufung ist, damit die, die es hören, etwas lernen. Und das, was man lernt, soll man auch in die Praxis umsetzen. Die Werkzeuge und der Gebrauch der Werkzeuge, das muss man lernen und das muss man üben und das muss man tun. Sonst nützt es nichts. Ich habe es schon manchmal gesagt, wenn ich meinem Mechaniker in der Werkstatt Werkzeug zur Verfügung stelle, aber er tut nichts damit, dann ist er ein schlechter Mechaniker. Wenn er aber mit seinem Werkzeug umgehen kann und die Autos repariert, sodass es wieder passt, dann ist er ein guter Mechaniker. Er hat es halt gelernt und wir lernen alle hinzu, auch im Natürlichen, und so lernen wir im Geistlichen dazu. Es ist notwendig, weil es gibt immer wieder neue Situationen, die uns entgegenstehen, und da müssen wir auch wieder manchmal was Neues lernen. Und Basis, jetzt sind wir wieder da, Basis von allem, du musst lernen und wissen und offenbart haben in deinem Herzen voll und ganz, dass dir all deine Sünden vergeben sind. Vergangene, gegenwärtige, zukünftige. Fix und fertig, ausgelöscht alles. Und das hat er schon vor 2000 Jahren getan. Es ist Schluss mit Verdammnis und Schuldgefühl und Zeug. Das ist die große Gnade, die uns geschenkt ist. Und genau diese Gnade wird dich verändern. Nicht da, das darf ich nicht und jenes darf ich nicht und hier muss ich und da muss ich. Das verändert dich nicht. Das macht höchstens ein hartes Herz. Aber wenn du die Gnade empfängst, dass er wirklich so gütig war und dir alles vergeben hat, das musst du immer wieder durchdenken, immer wieder durchkauen, bis das klar ist. Fix ist auch dann, wenn die Situation in deinem Leben ein bisschen komisch ist, unangenehm ist, weil das Erste, was kommt, Verdammnis. Hast vielleicht doch noch, hat vielleicht, irgendwo hast du mal was gehört, Generationenfluch und Generationenschuld, hat vielleicht irgendwo, ist vielleicht noch irgendwo. Das schlimmste Wort für einen Christen ist das Wort vielleicht. Es gibt kein vielleicht. Es gibt bloß ein, es ist vollbracht. Die Erlösung ist vollbracht. Punkt. Und so mehr du das erfasst und glaubst, umso mehr wird es in deinem Leben auch sichtbar. Weil eine Krankheit kann sich in dir nicht mehr halten, umso mehr du das erfasst, dass du gerechtfertigt bist, dass da keine Sünde mehr ist, die dich irgendwo anklagen kann. Ja? Im Kolosser, glaube ich, heißt es einmal, der Schuldschein, der gegen uns war in den Gesetzen und Satzungen, ist zerrissen. Es gibt keinen Schuldschein mehr, der gegen dich steht. Es gibt ihn einfach nicht mehr. Deshalb gibt es auch keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Weil deine Sünden sind bereits gestraft worden. Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Jesus hat sie sich aufgeladen. Ja, wenn es er schon getan hat, warum sollst du nochmal gestraft werden? Das ist ein rein jetzt rechtlich, gesetzlich ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann nicht für eine böse Tat zwei Leute strafen. Entweder der oder der. Ob es der Richtige war, der es getan hat oder nicht, das ist wieder dahingestellt. Aber in dem Fall hat sich Jesus für uns geopfert, obwohl er es nicht getan hat, wurde er dafür gestraft, wurde ihm die Sünde aufgeladen. Das heißt, er hat sich selber aufgeladen. So gnädig und barmherzig war er und so gnädig und barmherzig ist er immer noch. Und er wird auch nicht aufhören. Und für die, die das glauben und offenbart bekommen haben, ist es gültig. Und die es nicht glauben, ist es nicht gültig. Obwohl er auch diese Sünden getragen hätte. Aber wer es nicht annimmt im Glauben, für den war es halt einfach umsonst. Das klingt ein bisschen hart, aber das ist die Wahrheit. Also nimm dir diese Schriftstelle, Jesaja 53, 11 war das. Denk drüber nach, meditiere drüber, heißt es ja jetzt. Und schreibe es damit ganz fest, graviere es in dein Herz ein. Wenn das richtig sitzt, dann sitzt alles andere viel leichter, dann funktioniert der Glaube viel leichter. Weil jemand, der unter Verdammnis und unter Schuldgefühlen steckt, der tut sich hart, der meint, ja, ich soll eigentlich Gott etwas bitten und eigentlich meint er, Gott straft ihn, weil, aus dem und dem Grund. Dann tust du dich im Glauben hart und wenn du im Glauben dich hart tust, dann empfängst du natürlich auch wieder nichts. Empfängst du nichts, denkst du, ja, genau, er straft mich jetzt, jetzt kriege ich nicht einmal meine Gebete erhört. Das ist der Teufelskreis nach unten. Und genau den Teufelskreis unterbrechen wir durch diese Wahrheit, dass die Sünde nicht angerechnet wird, weil sie wurde Jesus angerechnet. Er hat sie getragen. Und als dieses Blut vergossen wurde, das ja Jesus am Kreuz oder vom Garten Gethsemane an schon bis zum Kreuz hinauf, hat er Blut vergossen. Ein Opferblut, ein sündloses Blut, ein perfektes, heiliges Blutopfer wurde gebracht. Und dieses Opfer ist dann auch, also nach der Auferstehung und nach den 40 Tagen, wo er wieder sich sehen hat lassen, in den Himmel aufgefahren ist, also ist er als unser hoher Priester in das wahre Heiligtum gegangen, in den Himmel hineingegangen und hat dort dieses perfekte Opfer in das Heiligtum des Himmels gebracht. Und der Papa im Himmel hat dieses Opfer gesehen und es wurde geprüft und es wurde für gut und für perfekt befunden und es wurde angenommen dort im himmlischen Heiligtum Und es ist ein Ja und ein Amen gesprochen worden dadurch für alle Verheißungen Gottes, die es gibt. Und die Verheißungen Gottes gehören dir, weil du ein Gläubiger bist. Das ist so wichtig zu glauben. Ja, es ist gut. Amen, du kriegst die Verheißungen, die stehen jetzt dir zu. Jesus hat, ist der Nachkomme Abrahams, der verheißene Erbe. Jesus hat diesen Segen geerbt, den Segen Gottes, den Gott Abraham ja gegeben hat. Und Abraham hat ja den Segen wieder zurückgeschickt und hat ihn nach seinem Tod mit ins Grab genommen. Nein, dieser Segen wurde ja vererbt. Und Isaak ist dieses Beispiel. Der gute Isaak, kannst du mal nachlesen, wie sehr der gesegnet war. Er war sehr gesegnet, über die Maßen, die Leute rundherum, die anderen Völker haben schon Angst gekriegt vor dem. So gesegnet war der Mann. Und diesen Segen haben wir mit Jesus geerbt. Das heißt, wir sind Miterben von Jesus. Wir haben den Segen Gottes geerbt. Das sind Wahrheiten, die muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, sagt man so schön. Aber eigentlich muss es auf deinem Herzensboden zergehen lassen, dass das Wurzeln schlagen kann, dass das die Wahrheit ist und dass du das dann auch benutzen kannst wie ein Schwert im geistlichen Kampf, wenn die Umstände dir ganz was anderes erklären, wenn der Banker anruft, wenn die Zahlen auf deinem Konto rot sind, wenn irgendjemand was will von dir, dann musst du das nehmen. Nein, es stimmt nicht. Ich bin ein Nachkomme Abrahams, ich bin mit Jesus ein Erbe. Das ist die Wahrheit und du forderst dein Recht ein und du stehst auf und lässt dir nicht die Butter vom Brot kratzen. Und du kannst es auch tun, wenn du das in deinem Herzen fix hast und wenn nicht irgendwelche Schuldgefühle und Verdammnisgefühle das zugedeckt haben. Deshalb ist das absolute grundlegende Basis, dass die Sünde getilgt ist, vergeben ist. Und das musst du im Geist, im Herzen sehen können, dann bist du wirklich ganz real auch im neuen Bund angelangt. Dann werden all diese Dinge des neuen Bundes werden wirksam für dich durch den Heiligen Geist. Es ist ja nicht der Heilige Geist, der alles zurückhält und sagt, oh, jetzt warten wir noch ein bisschen mit den Segnungen. Der Heilige Geist ist eigentlich der, der antreibt und will uns verändern, will uns das ins Herz hineinpflanzen und schreiben, damit die Türen sich öffnen, damit der Segen fließen kann. Deshalb ist der Heilige Geist da. Er ist nicht dein Feind, sondern er ist dein Helfer. Er ist nicht deine Blockade, sondern der Helfer. Die Blockade ist das falsche Denken, das ein falsches Glauben ist. Oder Unwissenheit vielleicht sogar. Oder ein bloß Verstandeswissen, das aber noch nicht durchgesickert ist in die tieferen Regionen deines Herzens. Diese tausendprozentige Überzeugung von innen heraus. Auch eben, wenn es hinten und vorn zwickt und zwackt. Okay, also seit 2000 Jahren ist der neue Bund in Kraft gesetzt. Und der neue Bund ist ein Bund der Herrlichkeit. Und Jesus sagte, wie im Himmel so auf Erden, in diesem berühmten Vaterunser-Gebet. Also es heißt, es soll auf der Erde so voller Herrlichkeit werden, wie es auch im Himmel voller Herrlichkeit ist. Das ist sein Wille und sein Plan für uns als Menschen, für uns als Gottes Volk. Und darauf dürfen wir uns stellen, darauf dürfen wir glauben, unseren Glauben setzen. Das ist A und O. Und da setzt du deinen Glauben auf das richtige Pferd. Dein Glaube beruht auf der Annahme, dass das Opfer Jesu, das in das himmlische Heiligtum gebracht wurde, vollkommen ausgereicht hat. Ein volles Ja und ein volles Amen zu allen Verheißungen, die es gibt. Und Verheißungen gibt es jede Menge in der Bibel. Und du wirst mit Sicherheit für jede Situation in deinem Leben eine Verheißung finden können. Der Heilige Geist wird dir helfen dabei. Aber du musst sie finden, du musst sie glauben, du musst sie annehmen, das muss sich in dein Herz pflanzen, du musst sie auch wieder aussprechen und es wird so werden, wie die Verheißung es sagt, weil Jesus alles vollbracht hat. Und ist dieses Sündenbewusstsein mal restlos aus deinem tiefsten Bereichen des Herzens rausgewaschen, rausgespült, dann kann Heilung fließen, dann können Wunderkräfte fließen, dann kann der Glaube die ganze Fülle einnehmen. Und wenn du die Bibel ein bisschen kennst und weißt, das heißt, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Oder wie Jesus gesagt hat, wenn du glaubst, das geschieht, was du sagst, dann wird es dir werden. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und stell dir das vor. Dass, wenn das so passiert, dass das geschieht, was du sagst, das ist brutal. Das ist brutal. Schöpferische Kräfte sich freisetzen, wunderwirkende Kräfte. Heilende Kräfte. wenn du zum Toten sagst, steh auf und geh umher, und der steht wieder auf, obwohl er vielleicht schon ein paar Stunden tot ist oder ein paar Tage, was ja nicht abwegig ist. Das musst du dir immer wieder mal vorstellen. Wenn du jetzt nicht vorstellen kannst, dann kann es passieren, du bist in der Situation, wo du für jemanden beten sollst und dann schlottern dir die Knie. Aha, was ist jetzt, wenn nichts passiert? Da hast du das Bild noch nicht intus, das, was passiert. Weil die Bibel sagt nie, die Gläubigen werden den Kranken die Hände auflegen und es wird nichts passieren. Oder hat jemand das schon mal gelesen? Die Gläubigen werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden und es wird besser mit ihnen werden. Besser werden ist natürlich gesund werden, oder? Und so weiter. Als Jesus den Feigenbaum, es heißt in der Überschrift, verflucht hat, er hat dann nicht gesagt, sei verflucht, er hat gesagt, nimmermehr soll jemand Frucht von dir essen. Auch der liebe Feigenbaum hat nichts dafür können. Das war noch gar nicht die Zeit der Feigen. Aber er hat was demonstriert. Er hat demonstriert, was Worte bewegen. Glaubende Worte werden ausgeführt durch den Geist. Der Feigenbaum war am nächsten Tag von der Wurzel an verdorrt, hat der Petrus festgestellt. Und Jesus hat nicht gesagt, du blöder Feigenbaum, komm Petrus, hol eine Axt und schlag den um. Nein, es war ein fleischliches Werk gewesen. Es wäre ja keine Kunst, das hat der Petrus mit Sicherheit geschafft. Aber Jesus wollte demonstrieren, was glaubende Worte schaffen. Und da sehen wir, wir müssen im Glauben wachsen. Wir sehen, wir müssen in der Erkenntnis wachsen. Wir müssen ein bisschen eine breitere Sichtweise bekommen, eine biblische. Wir müssen sehen, wer wir als Gläubige eigentlich sind. Also wir sind nicht der Fußabtreter Satans. Nein, Satan ist der, der unter unseren Füßen gelandet ist. Das heißt, unter unserer Autorität. Wenn wir es nicht wissen, ist er nicht unten. Und wenn wir es nicht praktizieren, ist er auch noch nicht unten. Wenn wir es aber wissen und im Glauben praktizieren, muss der Satan von dir fliehen. Dann muss er das tun, wenn du ihm befiehlst. Ganz einfach. Und wenn er es nicht gleich tut, dann kannst du ihm noch ein paar mitgeben. Okay, das ist ein Christ im neuen Bund, im Bund der Herrlichkeit. Bleib nicht stecken in irgendwo, ach bitte Herr, tu, und wenn du willst, tu es, und wenn du nicht willst, tust du es halt nicht oder so. Ja, sicherlich, es heißt, dein Wille geschehe, aber dann musst du auch wissen, was sein Wille ist. Weil wenn du nicht weißt, was sein Wille ist, dann tust du dich schwer. Und sein Wille ist das Gute, das Vollkommene, heißt es einmal. Sein Wille ist, dich zu segnen, dir Gnade zu schenken. Ja, warum ist dann hier und da noch nicht? Ja, warum? Warum ist ein Zweifelwort? Das ist Gift für deinen Glauben. Entscheide dich immer wieder, Gott will mich segnen. Gott hat mir Gnade gegeben. Er hat meine Sünden bereits getragen. Es steht nichts mehr zwischen ihm und mir. Und was ich bitte, empfange ich von ihm. Das musst du immer wieder entscheiden. Das, was zwischen deinen zwei Ohren da so abgeht, ist sehr entscheidend. Da will dir der Teufel was anderes einreden und der Heilige Geist will dir die Wahrheit offenbaren. Und ich rede aus Erfahrung, weil ich habe auch zwei Ohren und etwas dazwischen, wo es manchmal ganz komisch durcheinander geht. Und dann muss man immer wieder, reset, was sagt das Wort Gottes, was sagt die Bibel, was ist die Wahrheit? Und ich wieder dort draufstellen. Wer auf diesem Fundament des Wortes steht, der wird vielleicht ein bisschen geschüttelt und gerüttelt, wenn der Sturm kommt, heißt es. Aber er wird nicht fallen. Das Haus bleibt stehen, weil es auf dem festen Grund des Wortes Gottes stand hält. Das auf Sand gebaute Lebenshaus, das spült halt einfach weg. Und dann ist das Geschrei wieder groß. Also rette dich auf den Felsen, rette dich, wenn der Wind kommt, wenn der Sturm kommt, wenn die Fluten kommen. Bleib auf der Wahrheit von Gottes Wort. Das ist der Fels. Das Wort ist die Wahrheit. Die gute Nachricht des Evangeliums ist die Wahrheit. Deine Sünden hat er sich aufgeladen. Um das musst du anfangen. Um das musst du dich erst einmal ganz intensiv bemühen und um das drehen. Das ist das A und O. Jegliches Sündenbewusstsein, jegliche Verdammnis muss aus deinem Herzen rausgewaschen werden. Weil dann kann der Glaube sich ausbreiten. Und wenn der Glaube sich ausbreitet, dann heißt es in der Schrift, dann wird dir nichts unmöglich sein. Boah, mir wird nichts unmöglich sein. Kann sich vielleicht dein Kopf jetzt nicht vorstellen, aber es ist das, was Jesus sagte. Und wenn er das sagte, dann ist es die Wahrheit. So ist das. Und wenn er auch deine Krankheiten trug, dann ist es ein Kampf da drin zwischen deinen Ohren, zwischen dem, was du vielleicht im Körper verspürst, verschiedenste Signale, zwischen dem, was der Arzt dir sagt und zwischen dem, was du in irgendeiner blöden Zeitung über die Krankheit gelesen hast oder sonst irgendwo, oder dem, was die Bibel sagt, was Gott sagt zu dem Fall. Wohin hängst du? Ne? Das ist, ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Manchmal liest man irgend so ein blödes Kasbladl, so eine Zeitung, und steht wieder von irgendeiner Krankheit, von irgendwas, und was die für Symptome hat und was da alles draus wird. Und schon, check, ob ich das nicht auch habe oder ob ich das nicht auch kriegen könnte. Dann musst du wieder sofort, halt, stopp, nein, nein. Meine Krankheiten hat Jesus getragen. Meine Gebrechen hat Jesus getragen. Meine Schwachheiten hat Jesus getragen. Nein, ich werde nicht krank sein, ich werde gesund sein. Ich werde leben, heißt nicht sterben. Ich werde die Werke des Herrn verkündigen. Aber das läuft da dazwischen ab. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Darum ist wichtig, die wichtigsten Schriftstellen der Bibel zu kennen. Wie gesagt, Jesaja 53, die Basis, es dreht sich eigentlich alles um das, was am Kreuz passiert ist. Das ist das A und O. Das heißt, lasst uns hinschauen auf Jesus. Und hinschauen auf Jesus bedeutet hinschauen auf das, was er dort am Erlösungswerk für dich und für mich getan hat. Und umso mehr du dich mit dem beschäftigst, mit dem Richtigen, mit der Wahrheit, umso mehr wird es dazwischen deinen Ohren Raum haben. Macht auch Sinn, nicht so viel Fernsehnachrichten, Zeitungen zu lesen und zu studieren, wenn es auch der Teufel dir sagt, ach, ist ja nicht so schlimm, lesen doch die anderen auch, und ist ja bloß eine Information. Die Information, die kann in ein paar Wochen ein Giftpfeil werden. Diese Krankheit, die du gelesen hast, die kann in ein paar Wochen ein Giftpfeil werden, weil du plötzlich irgendwas da drin verspürst und sagst, ah, da habe ich was gelesen. Ah ja, das könnte das jetzt sein. Da steckt der Feind dahinter. Der ist ganz gemein. Und wenn du das annimmst, kann es passieren, dass du es noch kriegst, weil du dem glaubst. Das musst du aber dem Wort Gottes glauben. Das Wort Gottes ist die Basis. Okay, dann mache ich jetzt Stopp, weil jetzt machen wir auch noch Lobpreis. Und zu lang soll es ja auch nicht werden. Dann brauche ich erst einen Schluck Wasser. Unser Gott ist gut. Unser Gott liebt uns. Unser himmlischer Papa ist der Beste. Jetzt können wir ihn loben und preisen und in die Gemeinschaft mit ihm hineingehen. Dein Segen wird fließen, aus himmlischen Kanälen wird der Segen dich erreichen. Danke, danke Jesus, du bist so gut und hast uns Gnade gebracht und uns Gnade geschenkt. Halleluja. Danke Jesus, dass du uns alle erlöst hast mit einem einzigen Opfer. Vollkommen in alle Ewigkeit. Eine volle Erlösung hast du erwirkt. Danke, Jesus, unsere Sünden hast du dir aufgeladen. Du hast uns so große Gnade geschenkt. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Und wir wollen auf dich hinschauen. Auf den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens und das, was du in uns angefangen hast. Du wirst es auch vollenden. Du wirst uns emporbringen. Du wirst es fertigbringen, Jesus. Weil du nicht versagst. Weil du der Sieger bist. Danke, Jesus. Herr, und so wollen wir auf das schauen, was du für uns getan hast. Wir wollen nicht das schauen, was uns der Teufel vor Augen gemalt hat, was in der Welt so los ist, sondern wir vertrauen auf dich, Herr. Auf dein Wort, auf die Verheißungen, auf das Ja und das Amen, das im Himmel geschehen ist. Halleluja, Jesus. Du hast alle sind Mangel, füllst du aus, Jesus. Nach deiner riesigen Gnade, dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Jeder Not begegnest du, Jesus. Und jeder Not bist du bereits, faktisch bereits begegnet, indem, dass du ans Kreuz gegangen bist. Indem, dass du alles hinaufgetragen hast an das Holz. Das schwere Kreuz hast du den ganzen Berg hinaufgetragen. Unsere Sünden, unsere Lasten, unsere Armut, unsere Krankheiten, unsere Schwierigkeiten. Alles, Herr, die ganze Ablehnung, was uns widerfahren ist aufgrund des Glaubens. Alles, Jesus, hast du hinaufgetragen. Du hast es hinaufgetragen, auf Golgatha, ans Holz, ans Kreuz. Den ganzen Fluch hast du hinaufgetragen. Den ganzen Fluch. Und weil wir das sehen und weil wir das glauben, Jesus, so wirkt sich das in unserem Leben auf. Es wirkt sich aus in Segnungen, es wirkt sich aus in Heilungen, es wirkt sich aus in Offenbarungen im Herzen, es wirkt sich aus auf unsere Familien, es wirkt sich aus in unseren Versorgungsbereichen, in den Finanzen. Das ganze Erlösungswerk wirkt sich aus. Und ich setze es jetzt frei im Namen Jesu Christi. Ich setze die Auswirkungen des Erlösungswerks frei. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auf jeden Einzelnen, der heute hier dabei ist und zuhört, ich setze es frei. Denn es ist uns geschenkt. Gnade ist uns geschenkt. Gnade ist geworden. Halleluja. Das Gesetz ist zu Ende. Gnade ist geworden. Verdammnis ist weg, denn die Strafe lag auf ihm, auf dem Lamm Gottes. Danke, Jesus. Jetzt setzen wir diese Salbung frei. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich setze jetzt die Salbung frei, die genau auf diesem Wort liegt. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist Salbung auf dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist gesalbt, da ist Salbung drauf. Da ist Salbung drauf und das setzen wir jetzt frei. Das gehörte Wort, das ihr heute gehört habt, ist gesalbt und die Salbung setzt sich frei. Und diese Salbung führt aus, was das Wort gesagt hat. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Kein Sündenbewusstsein mehr. Ausgelöscht. Weggewaschen durch das Blut des Lammes. Das einzige vollkommene Opfer. Halleluja. Jesus Christus hat gesiegt. Jesus Christus hat gesiegt. Halleluja. Wir gehen siegreich durchs Leben. Weil wir in den Werken des Herrn wohnen. Weil er gute Werke vorbereitet hat. Gute Wege gebannt, Türen für uns aufmacht. Er ist der Herr. Halleluja. Und wir haben die Gemeinschaft mit dir, Herr. Mit dir, himmlischer Papa. Wir lieben dich, Papa, weil du uns zuerst geliebt hast. Jesus, auf dich schauen wir, allein auf dich. Auf das Kreuz schauen wir hin, Jesus. Wir rühmen uns dem, was du getan hast. Wir rühmen uns nicht unserer Werke, unseres Gutseins, sondern wir rühmen uns dir, Jesus. Weil ohne dich wären wir hoffnungslos verlorene Sünder. Aber durch dich, Jesus, sind wir gewaschen. Durch dich sind wir freigekauft. Durch dich sind wir Gerechte. Durch dich sind wir Geliebte geworden. Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes, deshalb sind wir siegreich, weil Gott ist für uns. Gott ist für uns und wer soll gegen uns sein? Halleluja, danke Herr Jesus, du bist für uns.